Ja, ganz herzlich willkommen heute bei Börse Adam am heutigen Montag. Wir sprechen heute über die schönen Dinge im Leben mit dem Co-Gründer von Timeless Investments, nämlich Malte Häusler. Malte, schön, dass du da bist. Wir hatten es gerade im Vorgespräch. Wir haben uns auf der Invest kennengelernt. Und was mich zum Anhalten gebracht hat an eurem Stand, war tatsächlich die Birkenbeck, die ihr ausgestellt hattet. Fake oder real, klären wir später. Aber genau, also ein ganz spannende Möglichkeit anzulegen. Das ist heute unser Thema. Malte, wie gesagt, herzlich willkommen. Sie als Zuschauer, Teilnehmer können gerne Ihre Fragen im Chat-Panel stellen. Wie immer gehen wir im Laufe des Webinars auf die Fragen ein. Es ist wie immer keine Anlageberatung und alles, was hier erzählt wird, soll keine Kauf- oder Verkaufempfehlung sein, sondern rein zu Informationszwecken zählen. Malte, erzähl uns noch mal ein bisschen, was macht Timeless Investments tatsächlich? Wie bist du zu Timeless gekommen oder wie seid ihr auf die Idee überhaupt gekommen? Und ja, schön, dass du da bist.
Ja, mache ich gern, Fabian. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen, um Timeless vorzustellen. Grüße auch an alle in die Runde. Wie hat das damals mit Timeless angefangen? Ja, so eine Gründergeschichte ist nicht immer ganz geradlinig und klassisch. Das heißt, wir haben vorher mal was ganz anderes gemacht. Wir haben nämlich gemeinsam mit Porsche ausgegründet in 2018 und haben eine Fahrzeugmanagement-App auf Blockchain-Basis aufgebaut für wertvolle und seltene Fahrzeuge. Wir hatten das ganze Thema Asset-Tokenisierung schon 2019 mal auf unsere Roadmap genommen, dass das eigentlich ein sehr spannendes, interessantes Thema ist, weil man diese wertvollen Fahrzeuge irgendwann mal auch weiterverkaufen möchte. Und vielleicht nicht nur an einen, sondern vielleicht auch an viele schneller liquidieren kann, als wenn man das sozusagen im physischen Bereich einfach nur mit einem neuen Eigentümer macht, ja, und sich da trifft, sondern über so eine Plattform wäre das vielleicht einfacher gegangen. Dann kam Corona. Und wir haben gemerkt, unser Geschäftsmodell ist schwierig zu skalieren ohne B2B-Service-Partner in dem Umfeld. Und haben damals dann in Timeless Investments pivotiert, so sagt man das, haben uns eigentlich dann unsere Geschäftsidee umgebaut und haben das Thema Asset-Tokenisierung in den Mittelpunkt gestellt. Und gesagt, wenn das für seltene Fahrzeuge ein super spannender Use Case ist, dann ist das auch für alle anderen Sachwerte mit Renditebezug extrem spannend. Und so ist Timeless Investments entstanden und wir sind damit gestartet. Im Februar 2021 und haben damals den allerersten Nike Off-White Chicago, glaube ich, für 4.500 € tokenisiert. Das hat ein paar Minuten gedauert. Danach haben wir 45 Investoren investiert und wir haben gesehen, wow, das läuft richtig gut los. Und seitdem, wie gesagt, sind wir stark gewachsen.
Die Nachfrage nach Luxusgegenständen wie Oldtimern, Kunstgegenständen, Taschen wächst ja und wir sehen, die Preise steigen entsprechend auch. Jetzt hast du eben schon zweimal das Wort Asset-Tokenisierung genannt. Also es ist ja schon ziemlich komplex, das Thema Börse, Kapitalmarkt zu erklären. Wenn wir jetzt noch über Tokenisierung sprechen, vielleicht das vorab. Worüber sprechen wir denn da?
Eigentlich sprechen wir hier über die Aufteilung eines physischen Sachwertes in mehrere Anteile, also in kleine Scheiben, in verdaubare Portionen. Wir sind mit Timeless Investments als Plattform gestartet, weil wir jedem diese neue Investmentkategorie zugänglich machen wollten und haben im Prinzip den physischen Sachwert in digitale Anteile aufgeteilt, um sie ab 50 € das Stück am Markt anbieten zu können, damit jeder auch die Chance hat, in eine Birkin Bag, die nicht fake ist, sondern real, zu investieren beispielsweise oder einen Anteil in einen klassischen Oldtimer oder Sportwagen sich zu kaufen, weil eben über Zeit diese gesamte Investmentklasse, der Luxuswerte und der Sachwerte über die letzten 10 Jahre um 136% gewachsen ist. Also Wertsteigerung erzielt hat. Im Vergleich dazu ein MSCI World Index hat 93 gemacht, also über 40% Outperformance. Das ist sehr, sehr stark und grundsätzlich sind Investments in Sachwerte eben aufgrund ihrer sehr geringen Korrelation zu anderen Investmentklassen wie Aktien oder ETFs sehr, sehr attraktiv. Ja? Einfach aufgrund des wertstabilen Charakters. In dynamischen Marktphasen kann ich eben mein persönliches Portfolio stark diversifizieren und kann andere Investment-Opportunitäten wahrnehmen als jetzt die klassischen. Und deswegen im mittel- und langfristigen Horizont gedacht und entsprechenden Haltedauern je Investmentkategorie ist das eigentlich eine sehr sinnvolle Portfoliobeimischung. Dazu können wir gerne später noch ein bisschen mehr sprechen.
Das heißt, Haltedauer mittellangfristig heißt bei euch auch 10, 15 Jahre.
Nee, das wäre ein bisschen zu lang. Das kommt auf die Investmentkategorie an. Das heißt, Autos sind ein bisschen anders als Uhren. Beispielsweise Uhren im Schnitt 3 bis 4 Jahre, erwartete Haltedauer auf unserer Plattform Autos eher 5 bis 7. Das liegt tatsächlich an den einzelnen, ja, Segmenten an sich. Wie liquide und wie viel Sammlermarkt existiert eigentlich auch weltweit für diese Kategorien? Also das ist ja eher ein illiquides Investmentprodukt, sage ich jetzt mal. Und trotzdem in dieser Liquidität gibt es ja verschiedene Abstufungen. Ja? Und je nachdem, wie viel Marktteilnehmer es da gibt weltweit, die sich damit professionell oder semi-professionell beschäftigen, hat man eben auch die Chance zum Ankauf und zur Liquidierung. Und deswegen geben wir für die einzelnen Investmentkategorien auch unterschiedliche Haltedauern und Zeithorizonte an, ja, weil man eben nicht erwarten kann, nach 12 Monaten schon seinen Profit ausgezahlt zu bekommen.
Okay, wie funktioniert das denn jetzt praktisch? Du hattest eben schon gesagt, 50 € und dann bekomme ich ein Stück, aber vielleicht, um sich das nochmal konkreter vorzustellen, wie genau bekomme ich denn dann mein Stück, der Birkenback?
Ja, vom Prozess her ist das so, dass man sich bei uns auf der Plattform timeless.investments registriert mit einem Account, dann sozusagen durch die verschiedensten Angebote in der App oder im Web sich informiert. Beispielsweise jeder hat ja einen Aufhänger, sage ich jetzt mal. Jeder hat ja einen emotionalen Bezug zu einem bestimmten Typ an Sachwert. Der eine findet Taschen toll, der nächste Uhren, der nächste vielleicht Autos oder die nächste Kunst. Und so kann man dann verschiedene, ja, Investmentkategorien für sich entdecken auf unserer Plattform. Das ist ein bisschen angelehnt an den E-Commerce. Da kann man so sich über einzelne Sachwerte, die auf der Plattform gerade aktuell als Investmentobjekte zur Verfügung stehen, informieren. Wir haben halt ganz viel Content, Informationen zu diesen Investmentopportunitäten bereitgestellt. Und grundsätzlich kauft man sich, wie gesagt, einen Anteil an diesem Sachwert ab 50 €. Klassisch, wie man es auch bei anderen E-Commerce-Produkten macht. Man hat einen Checkout-Prozess, kann sofort bezahlen mit Kreditkarte oder Sofortüberweisung und bekommt dann auch diese Anteile in seinen Wallet übertragen und kann da dann auch schauen, wie sich sozusagen das Wallet zusammensetzt über einzelne verschiedene Investmentkategorien. Und dann geben wir Marktpreisindikationen auf der Monatsbasis mit, um auch eine Indikation mitzugeben, in welche Richtung bewegt sich jetzt eigentlich gerade das Investmentportfolio, nach oben oder nach unten. Das recherchieren wir halt auf Asset-Basis sozusagen, gucken am Markt, welche Transaktionen, Angebote es gibt, um eben ja, einen Vergleich herstellen zu können, weil es eben nicht so einfach ist wie bei Aktien, wo man eine Börse hat und da laufen täglich oder minütlich Kurse durch. Deswegen machen wir das so auf dem Weg. Und
Das
auf dem
heißt,
zweiten Weg gibt es eben den Trading-Bereich. Das ist der Zweitmarkt bei uns, wo man seine Anteile anbieten kann an andere Nutzer. Und da bildet sich ein eigener Preis auf Basis von Angebot und Nachfrage. Das ist eine schwarze Brett-Logik, die da implementiert ist. Das heißt, es gibt Kaufgesuche und Kaufangebote. Und so bildet sich natürlich ein eigener Preis für die Anteile auf unserer Plattform.
ja, spannend. Das heißt, es erfolgt alles digital. Ihr sucht die Wertgegenstände aus. Hast du da eine Indikation, was bei euch gerade am angesagtesten ist? Was geht gut? Ich habe gesehen, es gibt sehr, sehr teuren Wein. Was wird da am meisten gekauft und getradet vielleicht auch?
Ja, kann ich auch was zu sagen. Also das, was am meisten gekauft wird, sind die klassischen traditionellen Investmentkategorien. Das sind die Autos, ja, weil wir auch viel in Deutschland das Produkt anbieten. Das ist natürlich, Deutschland ist ein Autoland und Autosammlerland. Also Autos sind sehr beliebt, wertvolle Luxusuhren sind sehr beliebt, aber auch die Spirituosen wie Whiskys und Weine sind sehr, sehr beliebt. Kunst gehört auch mit dazu. Das sind so die 4 Hauptkategorien, die wir anbieten, die am stärksten nachgefragt werden. Aufgrund der historischen Performance kann man ganz besonders Whiskys zum Beispiel in den Vordergrund stellen, die 92% Wertsteigerung im Durchschnitt erzielt haben in den letzten 10 Jahren. Aber auch Autos und Uhren müssen sich da nicht verstecken mit teilweise 150, 190% Wertsteigerung. Und wir suchen diese Sachwerte aus. Das heißt, wir haben ein belastbares Netz an Lieferantenkontakten, ja, von privat und gewerblich, wo wir halt Ware ankaufen, die natürlich vorher auf Herz und Nieren prüfen und bewerten und uns das auch begutachten lassen und zertifizieren lassen. Und dann kaufen wir die Ware, teilen das bei uns auf der Plattform in diese Anteile auf und verkaufen diese Anteile dann an die Investoren bei uns. So
Und
ist der
das heißt,
Prozess.
die Wertgegenstände lagern alle bei euch irgendwo physisch. Also die
Das
besitzt
ist
ihr.
richtig. Genau, die Wertgegenstände lagern weltweit verteilt, dezentral, bei spezialisierten Dienstleistern. Beispielsweise muss ein Whisky bzw. ein Rotwein in besonderer Form gelagert werden. Auch Autos müssen gewartet werden und von Profis auch gelagert werden. Das heißt, wir haben uns da ein Netzwerk aufgebaut, dass wir weltweit günstig einkaufen können, auch mit einer Zollfreilagerstruktur in der Schweiz, in Amerika, in UK und in Frankreich, aber auch in Deutschland haben wir Lagerplätze, die wir durch Dritte bewirtschaften lassen und können da sozusagen alle Standorte auch direkt besichern mit einer eigenen Versicherungspolice über die Lloyd's-Gruppe und die Hiscox, die das dann für die Autos macht. Im letzteren Fall so haben wir sozusagen diesen ganzen physischen Handling-Prozess, der eigentlich mit Sachwertinvestments ja für jeden einhergehen würde, haben wir halt abgebildet und keiner muss sich mehr Gedanken machen, was er denn mit den 10 Uhren macht, die er sich vielleicht in das Kopfkissen legen müsste zu Hause oder ins Schließfach, um sie da sicher zu verwahren. Das machen wir alles auf Basis des Kaufvertrages, den wir mit unseren Investoren schließen, dass wir das sozusagen für die Zeit auf unserer Plattform entsprechend verwahren und versichern.
Und nochmal so die Vorteile, du sagtest es gerade so, die Vorteile von den Sachgegenständen generell im Portfolio. Wieso sollte ich Gegenstände in meiner Finanzplanung einplanen? Und welchen Anteil sollte so die Allokation?
Also grundsätzlich, wie ich vorhin schon gesagt hatte, Sachwerte sind aufgrund der sehr geringen Korrelation zu anderen Investmentklassen ein Beimischcharakter, ja, für jedes Portfolio. Wenn ich schon Aktien und ETFs kenne, sollte ich auch einen bestimmten Anteil meines Vermögensaufbaus diversifizieren in andere Anlageklassen. Da bieten sich Sachwerte eben jetzt durch Lösungen wie uns überhaupt erstmal an. Die gab es ja früher gar nicht im Zugang und jetzt kann es jeder eben auch machen. Und sie haben mittel- und langfristig eben eine gute Performance realisieren können. Das heißt, wenn man die richtigen Sachwerte kauft und im Prinzip bei der Auswahl genau hinschaut, dann lassen sich eben auch stabile und krisensichere Renditen mit dem ganzen Modell erzielen. Das heißt, für wen ist das eigentlich spannend? Na, jeder, der eigentlich privat sich mit Vermögensaufbau beschäftigt, ja, und eine zusätzliche Anlageoption sucht, neben Aktien, Anleihen, dem Sparbuch, was man heute wahrscheinlich irgendwie in jedem Haushalt findet. Vielleicht noch ein paar Kryptowerte dazu, aber das sind ja so die Standards, die eigentlich jeder irgendwie hat, wenn man sich damit beschäftigt. Und jetzt bekommt eben noch eine vierte oder fünfte Klasse dazu, wo Sachwerte eben jetzt auch für jeden ein Thema sein können. Und ja, wie man sozusagen damit Geld verdient, ist bei uns über die App möglich, indem man auf der einen Seite sagt, okay, ich stelle meine Anteile zum Verkauf, verkaufe die an einen neuen Investor auf der Plattform weiter, ja, und habe da meinen Schnitt sozusagen gemacht, nachdem ich initial die 50 € pro Anteil ausgegeben habe. Vielleicht habe ich die Chance, auf der Plattform Timeless die für mehr als die 50 € weiter zu verkaufen an einen neuen Nutzer auf der Plattform, der dann auch rein möchte, aber nicht die Chance hatte, damals zum Ausgabepreis sozusagen zu kaufen. Oder man macht das klassische Prinzip des Buy and Holdings und wartet eben, bis diese Sachwerte von unserer Plattform abverkauft werden, was wir für alle Nutzer eben tun dürfen. Machen wir so einen Verkaufsauftrag, wo wir im Prinzip dann nach ein paar Jahren Haltedauer eben uns nach neuen Eigentümern umschauen. Und diese Renditen, die wir dann dort erzielen, die werden dann auch automatisch an alle Investoren ausgezahlt.
Aber da habe ich dann als sozusagen Anteilseigner kein Recht zu widersprechen und zu sagen, nein, ich möchte aber, dass das Asset gehalten wird, sondern das obliegt euch.
Doch, das gibt es. Und zwar ist das ein sehr simpler, aber einfacher Prozess. Das bedeutet, wir bekommen ein Angebot fürs Rauskaufen aus unserem Bestand sozusagen oder aus dem Bestand der Plattform von einem neuen Eigentümer. Dieses Angebot stellen wir allen Anteilseignern zur Verfügung zum Abstimmen. Ja, und wenn wir die Mehrheit der Stimmrechte als Voting eingeholt haben, wo es dann heißt, 50% plus eine Stimme haben Ja gesagt, zu dem Preis würde ich verkaufen, dann exekutieren wir erst und wickeln sozusagen diesen Weiterverkauf ab. Und dann würde auch diese automatische Auszahlung zum Tragen kommen, was auch schon natürlich in der Vergangenheit jetzt vielfach passiert ist. Wir haben jetzt in den letzten Monaten das Volumen, was wir wieder weiterverkauft haben, geexitet haben von der Plattform vervierfacht und zahlen jetzt stabile Renditen aus von über 30% pro Jahr. Also das sind sozusagen alle unsere Exits, die wir bisher gemacht haben. Konnten wir mit einer Durchschnittsrendite von 30% weitergeben an unsere
Wow.
Investoren. Das ist schon sehr stark.
Gut. Und wie sieht es mit Steuern und Versteuerung aus? Muss ich dann die Rendite versteuern?
Also schön ist, dass es ja bei uns keinen Haltedruck gibt, im Sinne von, es muss zu einem bestimmten Zeitpunkt weiterverkauft werden. Wir können es wirklich gut timen. Wir können da die ganzen Upsides und Downsides im Markt dann entsprechend aushalten oder einfach mitnehmen. Wie es steuerlich zu behandeln ist, rechtlich verkaufen wir Bruchteilseigentum. Das bedeutet, dass es dann am Ende des Tages im Zweitmarkt, im Trading oder auch beim Exit ein privates Veräußerungsgeschäft des Investors. Das bedeutet, dass es steuerfrei ist nach 12 Monaten. Ansonsten gelten die klassischen Freigrenzen, die man ja hat im Rahmen seiner Steuererklärung, weil es ja dann mit dem privaten Steuersitz auch belegt wird.
Ja, spannend. Also idealerweise hält man ein Jahr und hat dann entsprechend ein steuerfreies Investment. Das ist
Richtig,
natürlich.
genau.
Jetzt kennen wir nur die positiven Seiten von Sachwerten, Sachwertentwicklung. Du hattest auch schon ein paar Zahlen genannt. Gab es in der letzten Zeit auch Verluste oder gab es Sachwerte, deren Wert sich deutlich verringert hat?
Ja, gab es auch natürlich. Märkte können auch mal fallen. Also ich habe ein Beispiel im Kopf mit unseren Kunstobjekten von dem einen Künstler Banksy. Ja, da haben wir beispielsweise ein paar Siebdrucke gekauft. Das sind dann so Limited Editions, sage ich jetzt mal. Davon gibt es dann zum Beispiel 150 Stück. Wir haben eins davon. Diese Siebdrucke wurden vor ein paar Jahren noch zu höheren Preisen gehandelt. Ja, die hatten damals eine annualisierte Wachstumsrate bis Ende 21, Anfang 22 von knapp 30%. Das heißt, wir haben die für 50 € den Anteil dann verkauft, weil bei uns der Sachwert als solches die Anzahl verfügbaren Anteile dann definiert. Ja, also das heißt 100.000 €, 50 € der Anteil, 2.000 Anteile habe ich sozusagen, die ich verkaufen kann. Dann haben wir die für 50 € den Anteil natürlich verkauft und haben jetzt aber natürlich gesehen, dass die Marktwerte korrigieren und nach unten gegangen sind. Ne, im Kunstbereich dessen 5 Monate, 6 Monate gab es einen stärkeren Hit, gerade auch als die Krise mit der Ukraine voll durchgeschlagen ist, dann sind da die Marktwerte runtergegangen. Also Beispiel bei dem Banksy, der stark gehandelt wird auf der Plattform, liegt der aktuelle Marktwert als Indikation, den wir sehen, ja, von außen, wo wir Transaktionen, Angebote im Markt recherchieren und bewerten, so um die 31 €. Aktuell wird der bei uns aber noch mit 48 € pro Anteil gehandelt, weil eben die Leute auch denken, naja, Banksy ist schon vom Künstlernarrativ her so stark und der kommt ja jetzt auch gerade mit neuen Projekten wieder. Das heißt, es ist jetzt eine kurzfristige Durststrecke, ja, die sich aber wieder erholen wird und wo der Wert langfristig von diesem Künstler und seinen Kunstwerken steigen wird. Und daran glaubt die Mehrzahl sozusagen der Investoren an der Plattform, die sich dann eben in Kunstinvestments bewegt haben. Und deswegen handeln die ihre Anteile deutlich über dem aktuellen recherchierten Marktwert, ja, wo Leute den physischen Sachwert als solches vielleicht auf einer Auktionsplattform oder sag ich mal, Kunsthandel deutlich unter diesem Marktwert erwerben.
Ja, das ist ja spannend. Und was meinst du, sind die Gründe für Preissteigerungen und Preisrückgänge? Also du sagtest jetzt eben Ukraine-Krise, Angebot, Nachfrage. Was sind da die Gründe für fallende und steigende Preise?
Ja, ich gehe sehr stark davon aus, dass natürlich diese Korrelation grundsätzlich gegeben ist. Das heißt, wenn Aktienmärkte eine starke Überperformance haben, dass dann weniger Geld natürlich in solche Sachwertkategorien fließt, weil es eben eine sichere Anlageklasse ist, sehen wir jetzt aber verstärkt in den letzten Monaten, auch sag ich mal, fundiert belegt durch diverse Studien, dass Menschen, die sich grundsätzlich schon viel früher mit Sachwertinvestments beschäftigen konnten, die High Net Worth Individuals oder die Super High Net Worth Individuals, also die Millionäre und Milliardäre, die sich das physisch selber auch kaufen und dann auch sich um alles kümmern, dass die viel stärker in Sachwerte investieren als noch vor ein paar Jahren. Das heißt, die haben 10 Jahre lang ungefähr 5% in Sachwerte allokiert. Mittlerweile sind die bei 20%. Ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass es ja in dem Bereich im Prinzip zu einer starken Veränderung gekommen ist. Das heißt, die Zinsen sind ja erstmal gestiegen. Aktuell haben die so ein bisschen plateaut und gehen jetzt langsam wieder runter. Damit werden auch Anleihen weniger attraktiv und Festgelder, die sind ja auch wieder zurückgekommen. Das heißt, das Geld ging dann in solche, sag ich mal, Standardprodukte und nicht so sehr in alternative Produkte. Das dreht sich aber gerade, weil eben dieses Bild sich nicht durchzieht die nächsten 10 Jahre, sondern der Zins wird unter Druck kommen wieder, es wird sich weiter absenken. Damit sind eben diese Anleihen und Festgelder nicht mehr super attraktiv. Und ich kann eben neben solchen Investments auch wenig korrelierende andere Investments in Sachwerte machen. Das heißt, das ist eigentlich als nächste Stufe der Absicherung die logische Konsequenz, dass viel mehr in Sachwerte investiert wird. Und das belegen auch aktuelle Studien, dass eben die, die es schon machen können, schon längere Zeit eben den Anteil in Sachwerten deutlich erhöht haben. Das sehen wir ja auch mit dem Erfolg unserer Plattform, dass eben auch Privatpersonen das erkannt haben und da immer mehr und stärker sozusagen solche neuen Modelle und Opportunitäten einfach anfangen zu nutzen, weil sie es früher nicht konnten.
Ja, und Stichwort Diversifikation, würdest du auch sagen, viele 50 Euro in unterschiedliche Gegenstände packen oder seinen Lieblingsgegenstand verfolgen und da entsprechend investieren? Was seht ihr da für Dynamik? Wird viel diversifiziert oder gibt es da wirklich die Liebhaberstücke und da wird dann reingespart? Ich habe gesehen, ihr habt auch einen Sparplan.
Richtig, richtig.
Funktionalität.
Ja, aber der ist auch kategoriebezogen. Das heißt, da achten wir auch darauf, dass wir die Leute schon richtig abholen sehen, sagen, ihr könnt das zwar alles mit Autos machen, aber der Vorschlag von uns ist eigentlich auch innerhalb dieses Segments zu diversifizieren. Also da die Wette, was heißt Wette, die Aufstellung breit zu wählen, wie das auch bei Aktien der Fall sein sollte, wenn man nicht alles in Nvidia oder Amazon investiert. Natürlich hat man, wenn man auf einen Titel setzt, der eine besonders gute Performance macht, hat man natürlich ein extremes Upside vielleicht, aber auch ein extremes Downside-Risiko. Und um Risiko breit zu streuen, empfiehlt sich immer Diversifikation, auch innerhalb dieser eigenen Anlageklasse. Ich glaube, jeder muss selber entscheiden, ob er jetzt in 8 verschiedene Kategorien a 50 Euro im Monat investiert beispielsweise, um bei uns am Beispiel zu bleiben mit Timeless Investments, weil wir 8 Segmente haben, in die man investieren kann und wie gesagt, ein Anteil 50 Euro kostet und man baut sich so sein sehr diversifiziertes Portfolio auf, man sagt halt, naja, ich möchte eigentlich nur in Autos und Uhren vielleicht noch ein bisschen Kunst oder Whisky investieren, dann reicht mir das. Zumindest, wenn man es nicht alles in ein Segment steckt und das jetzt gerade in der Marktdynamik unter Druck ist und man möchte liquidieren, kann aber nicht, weil die Preise unter Druck sind, dann hat man ja eben in anderen Segmenten vielleicht eine Upside-Chance. Ja, und das zeigt eben auch, dass innerhalb dieser einzelnen Segmente auch Unterschiede bestehen. Also Beispiel, wir nennen die Modern Collectibles, also eher die jüngeren Sachwertinvestment-Segmente wie Comics oder Sammelkarten oder auch Sneaker, die sind deutlich volatiler in ihrer Marktperformance, einfach hoch runter ist viel steiler als das Konstante, sag ich mal, im Bereich der Kunst oder auch im Bereich der Fahrzeuge oder auch der Uhren, wo Trends erkennbar sind, deutlich natürlich nach oben und unten, aber eben diese Ausschläge nicht so stark sind. Und ich glaube, so sollte man sein Portfolio auch aufstellen. Man sollte es mit ein paar risikobehafteteren Segmenten probieren, wo einfach auch der Return größer sein kann und man kann es eben auch sehr, sehr stabil machen, wo man sagt, man beschränkt sich auf Luxusuhren, Spirituosen und Kunst, da macht man grundsätzlich nichts falsch, weil das die, sag ich mal, wertbeständigsten und größten Kategorien im Sammelbereich sind.
Okay, das heißt, Comics sind super volatil.
Es kommt wirklich sehr, sehr stark drauf an, zu welchem Zeitpunkt man da gekauft hat. Ich glaube, grundsätzlich in den letzten Jahren stimmt das, weil da war ein unglaublicher Hype bei Sammelkarten und bei Comics und ähnlichen modernen Collectible-Segmenten, stark getrieben durch Amerika, weil das ist ein professioneller Sammlermarkt. Da sind die Preise sozusagen richtig explodiert, auch in den Jahren der niedrigen Zinsen, weil man natürlich sagt, okay, super, da kann ich ja auch Geld reinpacken und habe diversifiziert, genau das, was ich gerade erzählt habe, habe spannendere Produkte gefunden, als den Tageszins zu nutzen. Und dann sind die Preise erstmal unter Druck, weil dann natürlich auch nicht die Liquidierungsmöglichkeit auf diesen hohen Preispunkten so schnell möglich ist. Das heißt, da wird angefangen abzuverkaufen. Im Markt sieht man das und die Ergebnisse kommen ein bisschen unter Druck. Das heißt, man verkauft eben nicht zu den absoluten Peaks, sondern man verkauft leicht drunter und dann ist das so eine kleine Abwärtsspirale, die man sieht. Ja, man muss eben da auch vom Timing her schauen, dass man nicht alles auf den Peak kauft, sondern muss da auch genau auswählen, was man kauft. Wir machen das sehr, sehr stringent, gehen dann nur nach einer Blue-Chip-Strategie vor, das heißt wirklich sehr, sehr bekannte, sehr rare, sehr exklusive Sachen, weil da ist immer ein Markt dafür da. Ja. Und das sind halt keine, ich sage jetzt mal, Zocker-Sachwerte im Segment selber, wo man sagt, na, ich weiß es nicht, aber grundsätzlich geht das Ding nur nach oben gerade, also kann ich auch mal Second- und Third-Grade-Sachen kaufen, weil man muss dann schon wirklich sagen, man muss sich auf die Sachen beschränken, wo es wirklich eine belastbare und qualitativ gute Aussage im Sinne von Datenpunkten und auch Dokumentation gibt. Ja, und gerade bei Comics, ich würde sagen, die Erstausgabe von Spider-Man, die kommt preislich nie unter Druck. Aber da muss man erstmal rankommen. Davon gibt es jetzt nicht so viele. Ja. So, das ist dann so ganz, ganz oben, so die Spitze der Pyramide. Aber da kann man dann wieder abschichten und sagen, so, was ist denn jetzt hier eigentlich noch spannend, was nicht? Und da sind dann auch die Preispunkte und auch die Entwicklungen ganz andere. Ne? Das heißt, man muss eben gucken, was kriegt man denn da für sein Geld und zu welchem Preispunkt setze ich hier eigentlich gerade auf? Und in diesen ganzen Prozess machen wir nichts anderes mit einem internen Team, als das jeden Tag zu beobachten und dann auch für uns natürlich zu entscheiden, ob wir jetzt einen richtigen Zeitpunkt sehen, da reinzugehen oder nicht.
Spannend. Habt ihr mehr Frauen oder mehr Männer als Kunden?
Leider muss ich sagen, mehr Männer als Frauen. Das ist so gefühlt, glaube ich, in Deutschland noch der Klassiker, dass ja, sich Männer mehr um privaten Vermögensaufbau vielleicht kümmern als Frauen, auch in einem gemeinsamen Haushalt. Das ist ja manchmal immer noch der Mann, der die Finanzen irgendwie versucht zu managen und da einfach auch vielleicht grundsätzlich mehr Interesse dran hat, auch neue Sachen auszuprobieren. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Wir haben ungefähr 90% Männer, 10% Frauen. Das liegt aber aus meiner Sicht tatsächlich nicht am Produktangebot, weil wir ja schon breit diversifiziert haben. Wir haben ja auch schon Taschen und Kunst und andere Sachen. Das sind natürlich Produkte, die Frauen eher ansprechen. Ich glaube, über die emotionale Komponente haben wir so Chance, mehr Frauen für das ganze Segment zu begeistern. Aber wir haben auf unserer Plattform auch ganz viele, also von den Frauen, die wir haben, die haben auch ganz viel in Autos investiert oder ganz viel in Whiskys und in Sneaker. Also das ist sozusagen, wenn man erstmal da ist und man kommt für den Zweck der Diversifikation und der Nutzung dieser Anlageklasse, dann verhalten sich Männer und Frauen da ziemlich gleich. Aber die emotionale Ansprache läuft anders, sage ich mal so, in der Regel.
Definitiv. Hast du ein Lieblingsprodukt?
Ja, ich habe mehrere. Also ich bin Basketball-Fan, das heißt so diese ganzen Sport-Memorabilia-Sachen, diese Unikarte, die haben es mir angetan, einfach aus der nostalgischen Brille heraus, weil ich denke, meine Güte, so ein Kobe Bryant-Trikot oder ein getragener Schuh, der unterzeichnet ist, das ist relativ einfach zu wissen, dass sowas einmalig ist in der Sportgeschichte und dass solche Sachwerte im Wert auch sehr stabil sind und auch nicht großartig preislich unter Druck kommen. Deswegen finde ich die super spannend, aus einer persönlichen Betrachtung heraus. Ich mag aber auch sehr gerne Autos als Investment. Ich mag auch sehr gerne Uhren. Ich bin sowieso super breit investiert, weil ich das von Anfang an so gemacht habe, habe in alle Segmente investiert und vertraue da unserem Urteil, dass wir da die richtigen Entscheidungen treffen. Vom Emotionalen her bin halt dann auch wahrscheinlich ein Allerweltsmensch, ja, der dann sagt, ich muss irgendwie emotional gecatcht werden. Das ist so bei mir Sport, Autos und Uhren.
Ja, definitiv. Und wie ist es dann, wenn du weißt, oh, jetzt wird ein Gegenstand verkauft wieder, das sich trennen von dem Gegenstand beziehungsweise vom Investment? Das ist ja das auch ganz spannend eigentlich bei euch, der Prozess. Ja.
Ist ganz spannend, aber es ist gar nicht... da es nicht so emotional aufgeladen ist und man den Sachwert ja nicht benutzen kann oder bei sich stehen hat, der wird nur mal ausgestellt für Marketingzwecke. Also es wird ein Teil unseres Sortiments halt dann ausstellen, wie damals in Stuttgart, als wir uns kennengelernt haben. Hast du diese emotionale Bindung vielleicht beim Kauf, weil du sagst, ja, ich kann damit irgendwie relaten, das ist nachvollziehbar und ich bin ein Fan von Handtaschen oder von Sammelkarten. Aber vom Prozess her sind ja die Menschen grundsätzlich investiert, weil sie eben eine Renditeerwartung an diese Sachwertinvestments haben und dann geht Rendite vor Emotionen, würde ich mal sagen.
Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick in die Welt der schönen Dinge, Malte. Schön, dass du da warst, war total spannend, auch was gelernt und auch ich bin etwas interessiert, muss ich sagen. Ich schaue gleich nochmal, in was man so investieren kann. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Teilnahme und ja, freue mich auf nächste Woche hier bei Börse at Home um 12 Uhr. Dankeschön, schöne Börsenwoche.
Danke auch. Tschüss zusammen. Danke, Fabian.